aus diesem Anliegen die andere Partei als eine zu blamieren, die die guten Zwecke deutscher Politik falsch umsetzt. Aus diesem Anliegen ergeben sich im Wahlkampf die sogenannten Sachthemen. Ein Sachthema ist ein Thema, mit dem eine Partei glaubt, die Konkurrenz besonders gut schlecht machen zu können. Und Wahlkampfstrategen entscheiden ja dann auch so, sie sagen, wir werden folgendes Thema in den Mittelpunkt des Wahlkampfs stellen, weil daran können wir am besten beweisen, dass die Politik der anderen Regierung nichts taugt. Die stellen sich also selber politmethodisch zu der Frage, mit was können wir denn die Leute am besten von unserer politischen Kompetenz überzeugen, sprich die anderen als erfolglos blamieren. Wie das in diesem Wahlkampf gemacht wird, ist eigentlich ganz interessant, weil auf der einen Seite soll dieser Wahlkampf ja angeblich ein Krisenwahlkampf sein. Auf der anderen Seite ist es ja nun nicht so, dass die Parteien sich ein großes Hickhack in der Frage liefern würden, was jetzt überhaupt das Programm sei, was jetzt sich vorzunehmen ist. Das tun sie schon nebenbei auch noch, das ist aber eigentlich gar nicht der Witz des Wahlkampfs. Krise kommt im Wahlkampf überhaupt bloß vor als schwere Lage, erstens für Deutschland und zweitens für die Politik. Und Einigkeit herrscht darin, dass Krise bewältigen, Deutschland aus der Krise führen, das ist, was die Politik zu leisten hat. Und bei dieser Krisenbewältigung, und das ist eigentlich im Grunde der Hammer an der ganzen Art und Weise, wie da argumentiert wird, bei dieser Krisenbewältigung kommen alle Klassen und Schichten haargenau so vor, wie sie sonst auch vorkommen. Die Banken kommen vor als solche, die man retten muss, damit der Kapitalismus und der Standort weitergeht. Die Unternehmen kommen vor als welche, denen man unter die Arme greifen muss, damit sie wieder wachsen und wir wieder Plusziffern kriegen. Und die Proleten kommen vor, wie sie auch immer vorkommen, nämlich als abhängige Variable von Bankenrettung und Kapitalförderung. Mit der freundlichen Aussicht, wahrscheinlich wird es auf dem Arbeitsmarkt sowieso nach der Wahl erst richtig schlimm. Es ist also gar nicht so, das hat erstmal mit dem Wahlkampf gar nichts zu tun, sondern das kann man dem entnehmen, wie diese Krise überhaupt im Wahlkampf vorkommt. Offenbar können die Politiker, die so über Krisenbewältigung reden, können Sie davon ausgehen, da will ich jetzt nicht drüber streiten, dass eine Frage über diese ganze Krise entweder überhaupt noch nie aufgekommen ist oder gleich von Anfang an abgehakt war, dass diese Krise in irgendeiner Weise gegen das System spricht, was es hier zu fördern und zu organisieren gibt, dass aus der Krise irgendwas folgen würde, bezogen auf eine andere politische Stellung, einen anderen politischen Umgang, was auch immer mit den verschiedenen Abteilungen dieses Wirtschaftssystems. Nein, es ist sogar richtig auffällig, man kann sagen, natürlich sind besondere Maßnahmen nötig in der Krise, aber für wen die nötig sind, wie die nötig sind und wieder wer als Klasse und Stand bei dieser Krisenbewältigung vorkommt, das ist wirklich Business as usual, das ist haargenau so, wie es in anderen Wahlkämpfen auch war. Und deshalb findet Krisenwahlkampf eigentlich auch gar nicht so statt, dass jetzt über die Krise geredet würde, was da eigentlich passiert, warum da wer wo pleite geht oder was auch immer, sondern Krise kommt im Wahlkampf gleich von dem Standpunkt aus vor, wie sind die Leute von ihr betroffen und was folgt daraus für die Ausübung der Macht. Krise übersetzt sich in allen, auf allen Wahlplakaten und in allen Talkshows in Wachstum und Arbeit. Arbeitslosigkeit, Gefahr weiterer Arbeitslosigkeit wird als das Sorgeobjekt der Politik vorstellig gemacht. Das ist einerseits total billig. Welcher Politiker sagt schon, er hätte ganz gerne ganz viele Leute auf der Straße liegen? Also kann man sich darin, können sich darin auch schnell alle einig werden. Und zweitens ist es insofern ein wunderschönes Ziel, weil sich in dem die Macher und die Opfer sehr, sehr schnell und ohne Rest einig werden. Die Leute sind betroffen, die Leute sind in allem, was sie überhaupt als Möglichkeit des Lebenserwerbs haben, abhängig. Und die Politiker sind zuständig, aber nur bedingt in der Lage, diese Schwierigkeiten, die die Leute haben, zu wenden. So ungefähr soll man sich das Verhältnis von Politik, Arbeit und Wachstum vorstellen, wenn man sich das anhört, was die Politiker so darüber zu erzählen haben. Das hat natürlich was mit dem Gehalt dieses Ungetüms namens Arbeitslosigkeit zu tun. Die Forderung nach Arbeit ist selbst eine abgrundtief bescheidene Forderung und deswegen auch gesellschaftlich hundertprozentig anerkannt. Sie ist ein Bekenntnis zu einem Dienst, der doch ermöglicht werden muss. Und dieses Standpunkts nimmt sich die Politik gerne an und sagt, ja, wir tun natürlich unbedingt alles dafür, dass er ermöglicht werden muss. Im Namen des Wachstums und der Arbeitsplätze ist Merkel gegen Mindestlöhne. Im Namen des Wachstums und der Arbeitsplätze sagt Gutenberg, dass erstmal mehr Arbeitsplätze verschwinden müssen, bevor wir wieder welche eingerichtet werden können. Und so fort. Die Lüge an der ganzen Veranstaltung ist allerdings auch nicht zu übersehen. Nehmen soll man diese ganze Problemlage namens Arbeitslosigkeit als so etwas wie eine Wirkung der Krise, die irgendwie, man weiß nicht recht wie, über uns alle gekommen ist. In Wahrheit, und irgendwie kann man das den Berichten und den Diskussionen darüber ja durchaus auch noch entnehmen, in Wirklichkeit sind Entlassungen ein Hebel zur Überwindung der Krise, ein Mittel der Krisenbewältigung und für das Kapital und für den Staat und keineswegs eine bloße Wirkung, mit der sie dann hinterher zu kämpfen haben. Wenn die Politik sich der Krise unter dem Titel Arbeit schaffen annimmt und das als das eigentliche Problem darstellt, was sie zu lösen hätte, dann hat sie das Problem, das die Leute haben, unter der Hand umdefiniert. Wachsende Arbeitslosigkeit ist dann nicht mehr das Problem derer, die ihr Einkommen zu verlieren drohen und die dann ja auch nicht zufällig drohen, in Hartz IV zu fallen, weil der Staat das ja genauso eingerichtet hat, dass das passiert. Sondern wachsende Arbeitslosigkeit ist ein Problem der Politik, ist ein Problem der Maßnahmen und Hebel und Mittel, die die Politik hat, um dieses Übel zu beseitigen, zu bekämpfen. Und an dieser Frage machen die Parteien zwischen sich Unterschiede auf. Da will ich zwei Standpunkte, die dazu geäußert worden sind, mal aufgreifen und dann denen ein bisschen erläutern, wie diese Übersetzung eines Problems, das die Leute haben, in ein Problem der Politik eigentlich geht. Steinmeier hat in relativ früher Zeit des Wahlkampfs erzählt, er habe eine Vision, er wolle innerhalb der nächsten so und so vielen Jahre 4 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen. Für diese Vision ist er gleich heftigst kritisiert worden. Unrealistisch hieß die Aussage. Und er hat sich auch gleich verteidigt und hat gesagt, nee, so wäre das nicht gemeint. Das wäre kein populistisches Wahlversprechen, sondern ein Programm, dessen er sich annehmen will. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, ich zitiere die unseres aktuellen Wirtschaftsministers, der hat nämlich in der Bild-Zeitung gesagt, ich möchte mit einem weit verbreiteten Irrglauben aufräumen, das Eingreifen des Staates in ein Unternehmen schützt nicht vor Arbeitsplatzabbau. Die Lüge ist natürlich, das schützt nicht vor Arbeitsplatzabbau, weil in aller Regel ist das Abbauen von Arbeitsplätzen gerade die Art und Weise, wie aus den Staatshilfen dann wieder ein Konkurrenz- und ein Gewinnmittel gemacht wird. Aber das kann man ja mal dahingestellt sein lassen. Beide leisten sich folgende Unverschämtheit an die Adresse ihrer Wähler. Die sagen, ja klar braucht ihr einen Arbeitsplatz, aber erstens ist doch wohl sonnenklar, Arbeitsplätze gibt es nur als rentable. Arbeitsplätze und Lohn gibt es nur dann, wenn das Kapital mit diesem Arbeitsplatz einen Gewinn macht. Das ist doch gerade jetzt unser aller Problem, dass die Unternehmen keine Gewinne mehr machen. Also muss die Politik ganz viel dafür tun, dass die Wirtschaft wieder wächst. Und für das Wachstum müssen jetzt aber leider erstmal ganz viele über die Klinge springen, weil deren Arbeitsplätze sind ja ausweislich der Krise zurzeit gerade nicht rentabel. So hat man einmal den Zirkel bis zu Ende geführt und am Schluss ist man dann genau dort, wo man ankommen wollte. Man hat die Sorgen und Nöte der Leute aufgegriffen und ihnen nochmal gesagt, gerade weil wir, Merkel hat das mal so ausgedrückt, sie sei Tag und Nacht in Sachen Wachstum unterwegs, gerade weil wir eure Sorgen und Nöte so gut verstehen, gerade weil wir mit den Menschen vor Ort reden und mitkriegen, wie sie betroffen sind, gerade deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, gerade deswegen müssen wir genau das machen, was wir sowieso machen wollen, nämlich die Banken wieder zum Kreditgeben bringen und die Unternehmen wieder weltmarktfähig machen, wieder konkurrenzfähig im Weltmaßstab. Bitte? Indem die Politiker ihn daran erinnern, von was er alles abhängig ist und ihn daran erinnern, dass nur wenn der Staat sich erfolgreich darum kümmert, dass diese Abhängigkeit im Sinne des Systems, in dem er nun einmal lebt, funktioniert, dass er überhaupt nur dann eine Chance hat, mit diesem Interesse was zu werden. Und zweitens, die politische Gewalt auch die einzige Instanz ist, die das kann. Beide Botschaften werden ihm vermittelt. Wer sonst soll denn dafür sorgen, dass hierzulande Arbeitsplätze zustande kommen? Wer anders als die Staatsgewalt kann das doch gar nicht. Die hat die Macht, die hat die finanziellen Mittel, die hat die Kompetenz, ausweislich entweder Steinmeier oder Merkel, ist ja völlig wurscht. Die ist zuständig dafür, die Regierung so zu machen, dass die Wirtschaft wieder so läuft, dass am letzten Ende diejenigen, die nun einmal von der abhängig sind, dann auch eine Gelegenheit eventuell bekommen, sich wieder so zu betätigen, wie sie sich betätigen müssen und deswegen wollen. Ob der Wähler übrigens mit dieser Auskunft zufrieden ist, ja, das ist seine eigene Entscheidung. Es gibt ja, das hat man jetzt in den Landtagswahlen auch gesehen, ja anscheinend auch eine ganze Menge Wähler inzwischen, die finden, da kann man ja später gerade noch mal ein bisschen drüber diskutieren, die finden das Angebot der Linkspartei in dieser Frage attraktiver. Ich weiß zwar, also ich finde, da kann man die Hand nicht für umdrehen, aber die sehen das offenbar so. Aber verstehst du, die Frage, inwiefern ist der zufriedengestellt, geht insofern ein bisschen an der Sache vorbei. Weil
das
weil das Resultat dieser Umdrehung ein doppeltes ist. Das ist erstens die Verpflichtung der Leute auf die Instanz, von der sie abhängig sind und von deren Maßnahmen über sie entscheiden. Das war der Ausgangspunkt, da führt sowieso kein Weg dran vorbei. Das ist zweitens, wenn du so willst, der Realismus des idealistischen Wählers. Der Realismus, der zum Idealismus immer dazugehört. Der sagt ja, wenn es nicht anders geht.
Deswegen muss man vielleicht mit dem Begriff Zufriedenstellung ein bisschen vorsichtig sein.
Ja,
weil der Staat gar nicht die Absicht hat, die Wähler zufriedenzustellen.
So ist es.
Sondern er hat die Absicht, den Wähler klarzumachen, unter welchen Bedingungen dieses System sein Interesse überhaupt nur vorkommt.
Ja.
Und dann ist er gefragt, wie weit ihm das einleuchtet, da kommt denn dein letztes Argument zum Tragen.
Das heißt, ich war nochmal, das war auch in seiner Überlegung, im Sinne Recht geben, sondern es lief doch alles darauf hinaus, dass die Politik die falsche Übersetzung, die das nutzen will. Und da rein ist mir aufgefallen, dass die Politik den Wähler Bescheid gibt, dieses überhöhte Interesse, das gilt nichts. Es gilt einzig das Interesse des Staates, die Nation und seine Botschaft voranzukommen haben. Darunter ist auch immer ein widerartiges idealistisches Interesse des Wählers runtergebügelt.
Nein, du fasst nicht. Ich glaube, du bist schon zahlmäßig bei deinem Einstieg in deine Überlegung. Der Idealismus des Wählers, das sagst du einfach so dahin. Sag mir doch mal schnell, worin er besteht. Der Idealismus des Wählers ist, einen Lebensunterhalt kann man ja noch machen, wenn man Geld verdient an einem Arbeitsplatz, also brauche ich doch einen. Jetzt behauptet er, diese Abhängigkeit sei dann noch aber wohl, das ist ein Idealismus, eine in diesem System, wenn er auch davon abhängig ist, gültige Zwecksetzung, ein Recht von ihm, wo er doch nichts anderes will, als redlich seine Brötchen verdienen, wird er doch wohl ein Recht auf einen Arbeitsplatz haben. Er irrt sich, Arbeitsplätze regeln sich gar nicht nach seinem Recht. Aber wenn er so denkt, dass es dieses Recht gibt, hat er zwei Sachen als Ideal gefasst. Erstens, dass es sein materielles Interesse im Prinzip in dieser Ökonomie als aufgehobenes gibt. Zweitens, indem er es als Recht fasst, dass die da oben für was gut sind. Dass das Regieren, gutes Regieren, etwas ist, was er braucht. Nämlich, er braucht, dass die sich um dieses sein geglaubtes Recht kümmern. Das alles ist der Idealismus dieses Menschen. Wenn er so denkt, dann ist er durch Boden bereitet für die politische Agitation, ihm diesen Glauben umzudrehen, nach der billigen und gemeinen Logik. Wenn es dir schon einleuchtend ist, dass bei dir ein Lebensunterhalt nur rauskommt, wenn es einen Arbeitsplatz gibt, sag ich dir als der kompetente Politiker, woran das hängt. Kannst du dir Arbeitsplätze in der Krise vorstellen? Nein. Was brauchst du also? Arbeitsplatz? Nein. Erstmal brauchst du was ganz anderes. Den Weg raus aus der Krise wieder rein ins Wachstum. Wen brauchst du dafür? Mich. Das ist der gekonnte Umdreher, mit dem da operiert wird. Ja? Und dann lässt sich dem Menschen auch noch sagen, dass wenn er das einsieht, er seinen braven Wunsch nach einem Arbeitsplatz erstmal bis 2014, wenn wir wieder so weit sind wie 2007, um diese blöde Kuh von Merkel mal zu zitieren, zurückstellen muss. Dann kann er sagen, die Merkel will ich nicht, von der bin ich jetzt aber enttäuscht. Dann ist er von der Merkel vielleicht enttäuscht. Von dem Idealismus, mit dem er auf Politik setzt, ist der Mann noch lange nicht enttäuscht. Dann kann der Nächste kommen und sagen, bei mir ist 2013 soweit.
Ich weiß nicht, was der Einwand aber ich habe doch gesagt, der Wähler hat die Vorstellung, Rechtsspur der Politik sei das, was er als berechtigtes Interesse da habe. Und das da sagt er, macht die Politik gerade Bescheid, nein, als berechtigt gilt das, was der Staat an Notwendigkeiten, an ökonomischen Notwendigkeiten für die Nation definiert.
Das stimmt nicht. Dein Interesse ist weiterhin berechtigt, es ist noch nicht erfüllbar. Verstehst du? Das ist doch die Gemeinde. Es wird ihm doch nicht die Berechtigung seines Interesses bestritten. Es wird ihm sein Interesse bestritten. Aber die Berechtigung wird ihm von keinem Politiker bestritten. Es wird ihm nur geteilt, dass sein selbstverständlich in dieser Gesellschaft im Prinzip gültiges, berechtigtes Interesse im Moment leider aufgrund der besonderen Bedingungen der Krise nicht erfüllbar ist. Oder nur unter der Bedingung erfüllbar ist, dass es nicht erfüllt wird. Das ist zwar ein Wahnsinn, das kannst du von mir aus gerne sagen, aber das ändert nichts daran, dass das eben ein bisschen das Blöde an einem berechtigten Interesse ist. Da bleibt immer das Recht übrig und vom Interesse ist nichts mehr zu sehen. Das ist übrigens, dieses Niedermachen des Interesses im Namen seiner prinzipiellen Berechtigung ist im Übrigen dann auf der anderen Seite auch wiederum die Quelle dessen, was ich vorhin erläuterte, am Wähler, die Quelle der ständigen Enttäuschung des Wählers mit der Politik. Aber eine, muss ich auch mal sagen, mit der die Politik, mit dieser Enttäuschung kann sie gut leben. Weil diese Enttäuschung hält ja gar nichts anderes fest als eine Abweichung der aktuell gemachten Politik von dem, was einem eigentlich von dem System, in dem man lebt, zustünde. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum die Politiker Wahlen so schätzen. Weil sie nicht ganz zu Unrecht das Hingehen zur Wahl als Maßstab dafür nehmen, wie der Mensch mit dieser Botschaft umgeht. Man geht damit, man fragt sich ja auch, wie kommt es denn dazu, dass so ein Typ wie Gutenberg der bei Umfragen als beliebtester Politiker rauskommt? Ja, das kommt aus dem. Da ist der aufgeklärte Wähler, der weiß, erstens, Krisenbewältigung muss sein, zweitens, Krisenbewältigung geht nur als Herstellung rentabler Arbeitsplätze, drittens, wer kann das am besten? Einer, der sich gut mit der Wirtschaft versteht und gut in sich in der auskennt, dann ist das der auch der richtige Mann auf dem richtigen Posten. Aber die Übersetzung des eigenen Interesses in eine abhängige Variable dessen, was die Politik für es tut, diese Übersetzung, die muss vorher gelaufen sein, sag ich mal. Die ist der Boden, auf dem überhaupt diese ganze gemeine Umdrehung der Politik funktioniert. Ich wollte noch ein Argument, einen Übergang, hat der Jonas jetzt eigentlich schon kurz vorweggenommen in seinem Beitrag, ich will ihn noch mal machen, den Übergang, der dann an der Stelle noch fällig ist, damit endlich am Schluss dann tatsächlich das Wahlkreuz steht. Und das ist der Übergang von Kompetenz in Vertrauen. Die Politiker präsentieren sich als unterschiedlich kompetente Figuren bei der Bewältigung der schwierigen Herausforderung, Deutschland aus der Krise zu führen. Was hat eigentlich der Wähler für Kriterien, das zu beurteilen? das Argument, was ihm präsentiert wird für die Beurteilung, ist ungefähr folgenden Kalibers. Steinmeier. SZ, Frage, dann sagen Sie doch, warum Sie ein guter Kanzler wären. Steinmeier, Doppelpunkt, gute Nerven, Krisenerfahrung, Durchsetzungskraft, Blick nach vorne, Vernunft, Realismus und zugleich eine Politik, die an langfristigen Zielen orientiert ist, aber immer auch die Wege beschreibt, um sie zu erreichen.
So ein Scheuklappentyp, oder? Ja.
Es ist kein Zufall, dass in dieser Begründung, warum der Steinmeier ein guter Kanzler wäre, kein Inhalt vorkommt. Weil der Inhalt ist abgehakt in dem, es ist doch klar, worum es geht, Leute. Und es ist doch klar, dass eins auf jeden Fall fällig ist, nämlich Leute, die die Fähigkeit besitzen, dieses S, was es jetzt zu bewältigen gibt, nämlich Deutschland aus der Krise hinzukriegen. Die ganze Verwandlung der Politik in eine Schwierigkeit für Politiker, davon lebt dieser Übergang zu sagen, die haben jetzt ganz schwere Probleme zu bewältigen und dafür brauchst du einen, der das kann und das hängt an Eigenschaften wie die eben zitierten, gute Nerven, Krisenerfahrung, Durchsetzungskraft, Fähigkeiten, seinen Willen praktisch durchzusetzen und den gegenüber allen Widrigkeiten zum Erfolg zu führen. In diese Fähigkeit des Politikers, dieses von allen gemeinsam gewollte S, in diese Fähigkeit soll der Wähler Vertrauen haben. Das Argument, wir bestimmen über euer Schicksal, von unserer Machtausübung hängt ab, was aus euch wird. Deswegen gebt uns einen geistig-moralischen Blankoscheck. Deswegen übertragt uns die Zuständigkeit für euer Schicksal, weil wir sind die Einzigen, bei denen es in guten Händen ist. Und für Vertrauen gibt es natürlich auch wieder lauter Argumente, die sind ungefähr so schlecht wie das, was damit begründet werden soll. Vertrauen an der Stelle ist ja ausdrücklich das Abgeben des eigenen Interesses und der eigenen Entscheidung an eine Instanz, über die man nichts zu sagen, auf die man keinerlei Einfluss haben. Vertrauen ist die Bekundung der Bereitschaft, dem anderen Handlungsfreiheit in dem zu lassen, was er macht und sich damit einverstanden zu erklären. Und die Frage, wer soll in diesem Lande Handlungsfreiheit haben, wem traut ihr erfolgreiches Führen zu? Diese Frage beantwortet sich oft sehr gut damit, dass man sagt, wir haben es doch schon bisher gemacht. Merkel, das wird ihr ja auch von kritischen Wahlbeobachtern vorgeworfen, betreibt ihren Wahlkampf im Wesentlichen mit diesem Argument. Der heißt im politikwissenschaftlichen Deutsch Amtsbonus, dass man schon mal an der Macht war, dass man an der Macht ist, dass man bereits Erfahrungen mit dem Bewältigen der schwierigen Aufgaben hat, die die Politik zu erledigen hat. Das ist der beste Beweis dafür, dass man es auch verdient und dass es einem auch zuzutrauen ist, dass es weitergeht. Das umgekehrte Argument, das konnte man übrigens am Wahlkampf in Amerika studieren, gibt es natürlich dann auch. Gerade die, die an der Macht sind, haben alles vergeigt, die haben alles kaputt gemacht. So ist ja Obama dran gekommen, dass er den Nachweis geführt hat, dass alle Übel, die mit Amerika geschehen, die auf das Konto der Bush-Regierung gehen. Von dem, was die Politik macht oder machen soll, bleibt im Argument Vertrauen wirklich nichts anderes übrig, als das Zutrauen des Wählers, einer bestimmten Figur, einer bestimmten Kombination von Figuren die Leitung der Staatsgeschäfte zu überantworten zu wollen und von dort her deren persönliche oder politische Eigenschaften daraufhin kritisch zu prüfen, ob man denkt, dass sie das hinkriegen. Und insofern ist auch dieser Übergang auf Vertrauen eigentlich der logische und notwendige Schlusspunkt der ganzen Wahlkampfagitation. So sehen die Wahlplakate dann ja auch aus. Wenn es eben um gar nichts anderes als um Bestätigung und Ermächtigung von Herrschaft geht, dann ist eben völlig passend, dass als letztes Wahlargument auch wirklich nur das übrig bleibt, dass die Figuren, die das machen wollen, solche sein müssen, die von ihrem ganzen Charakter und ihrem ganzen Wesen zu dem Amt passen, in das sie hineinholen. So werden, wenn all diese Übergänge gemacht werden, der Übergang auf Vertrauen ist da, wie gesagt, der notwendig letzte Schluss, so werden dann Wähler und Gewählte handelseinig. Der Wähler hört sich die Angebote, die sachkompetenten Angebote der Wahlkämpfer an in Sachen, wie gedenke ich das Land so zu führen und wie kommt dann dein Interesse eventuell da noch drin vor? Dafür möchte ich vertrauen und das habe ich auch verdient. Und insofern geschieht dem Wähler, wird dem Wähler damit auch wird damit auch ein Recht des Wählers erfüllt, nämlich ein Recht, das Recht, das er ja tatsächlich dann hat. Er macht nicht einfach blind irgendwo ein Kreuz hin, sondern darf sich eben überzeugen lassen davon, dass er seine kostbare Stimme auch wirklich für gute Herrschaft hergegeben hat und nicht für eine, die es gar nicht hinkriegt.